Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen.
Herzlich willkommen im Podcast von Wunderwerke. Ich heiße Martin Scott, gehöre zum Referententeam Wunderwerkes und bin der Gastgeber der nächsten 60 Minuten Ohrenschmaus in deinem Player. Ich bin 1,75 groß, wiege 95 Kilo und finde mich okay. Ich könnte schlanker sein und auch fitter. Und ich wäre auch gerne schlanker und ich wäre auch gerne fitter, aber dafür müsste ich mich alleine schon mehr bewegen und auch mit dem Rauchen aufhören, was mir mein Kollege Klaus auch regelmäßig unter die Nase reibt. Grundsätzlich aber wuchte ich mich gerne durchs Leben und habe wirklich kein grundsätzliches Problem mit meinem Körperempfinden. Weshalb ich das so nonchalant in meiner Begrüßung erwähne, obwohl du nicht darum gebeten hattest? Weil mein heutiger Gesprächsgast ein Buch veröffentlicht hat, das sich mit dem Körperempfinden von Frauen im Allgemeinen und mit ihrem selbstempfundenen Körperhass im Besonderen auseinandersetzt. Herausgekommen ist ein, wie ich finde, packendes Gespräch über die Probleme von vielen Frauen im Umgang mit ihrem Körper und ihr gleichzeitig absurdes Greifen zu Hochglanzmagazinen, aber auch ein genauso packendes Gespräch über Männer, die zu viel sitzen und deren innere Teufelskreise ebenso vorhanden sind, auch wenn diese sich vielleicht nicht auf der Waage drehen. Du bist zu Gast bei Wunderwerke Skyped mit der Salzburger Schauspielerin Eva Maria Admiral.
Ja, Admiral, hallo.
Martin Scott aus Deutschland, muss ich in diesem Telefonat ja sagen. Aus dem Büro von Wunderwerke. Guten Tag, liebe Eva Maria Admiral.
Hallo, Martin. Schön, dich zu hören.
Ich telefoniere heute nicht innerhalb von Deutschlands, es ist ein internationaler Call, der kostet extra. Wo bin ich gelandet?
In Salzburg, in Österreich.
Liebe Eva Maria, wir haben vor der Sendung miteinander beschlossen, dass wir du zueinander sagen, aber wir müssen ehrlich sein, wir kennen uns eigentlich gar nicht richtig, nicht wahr?
Richtig, ich hoffe, das lässt sich noch ändern.
Wenn du auf eine Person triffst, die du nicht kennst, was interessiert dich am meisten? Drei Dinge vielleicht?
Ich interessiere mich prinzipiell sehr für Menschen und mich interessiert immer so ein bisschen die biografische Hintergrund. Das finde ich immer so spannend. Was hat der alles schon gemacht in seinem Leben und dann natürlich, was hat der auch schon erlebt in seinem Leben?
Toll, ich könnte mal kurz für eine Minute lang vorübergehend zu Gast in meiner eigenen Sendung sein. Magst du mir drei Fragen stellen?
Ja, sehr gerne. Von deinen Begabungen hast du erzählt und mich würde interessieren, ob es eine Sache gibt, wo du sagst, also diese Gabe, die ich da einsetze, die brennt mir so unter den Nägeln, die kann ich nicht brach liegen lassen.
Predigen.
Okay, interessant. Gut.
Also da gibt's keine Konkurrenz zu.
Okay. Und hast du Kinder?
Drei Stück.
Wow. Also das nehme ich mal an, du bist verheiratet.
Verheiratet, drei Kinder, drei Töchter.
Ja. Okay, na da sind wir ja schon mitten im Thema.
Öfters genervt.
Wer? Du oder die Töchter?
Ich würde denken, sowohl als auch, aber ich bezog mich jetzt auf mich.
Okay. Gut, das ist sehr gut, dass du drei Töchter hast, weil wenn du die fragst, ob die das Thema des heutigen Anrufs verstehen, ich bin hundertprozentig sicher, die verstehen das Thema des Buches.
Schön, also ehrlich, aber. Ehrlich, ja? Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sie es noch nicht verstehen. Sie sind 8, 6 und 3 Jahre alt.
Okay, na dann hoffen wir, dass sie es noch nicht verstehen. Genau.
Meine Frau versteht aber das Buchthema.
Ja, okay. Ja, so ist es. Deshalb hat der Verlag so wahnsinnig lang gebraucht, sich dafür zu entscheiden, weil in der Entscheidungsebene sitzen nur Männer und die konnten damit gar nichts anfangen.
Ja, du nimmst mir ja die Worte aus dem Mund. Das wäre ja so ungefähr einer meiner ersten inhaltlichen Sätze gewesen. Dazu gleich was, okay. Aber wir sollten jetzt nicht weiter kopflos in diese Sendung reinstolpern. Denn ich muss da ganz authentisch zu dem stehen. Jetzt übernehme ich wieder die Gesprächsführung, liebe Eva Maria.
Ja.
Ich muss da ganz authentisch dazu stehen, dass ich dich kaum kenne. Daher muss ich dir am Anfang ein paar Fragen stellen, damit ich ein Gefühl zu dir bekomme. Darf ich dich nach deinem Alter fragen?
Warte, muss ich jetzt schnell nachdenken. Moment. Dann bin ich jetzt, glaube ich, 53.
Du bist Schauspielerin.
Genau.
Schon dein ganzes Leben lang, wie ich in dem Buch gelesen habe.
Genau, Theater, Schauspieler. Also kein Film, kein Fernsehen. Ich mache Theater und Kabarett.
Ich kenne dich aus...
Hier sagt, glaube ich, Kabarett, gell, sagt sie ja.
Ja, ja, wobei, ich habe mal gehört, es gäbe beide Worte und je nachdem, welches der beiden man verwendet, entscheidet man sich für eine der bestimmten Ausrichtungen vom Kabarett. Kabarett hat man mir mal beigebracht, das wäre so eher das politische Kabarett, während das Kabarett mehr in diese, Chicago-mäßige künstlerische Ausdrucksform von Darstellung geht. Das habe ich mal so gelernt. Ob das stimmt, ich habe keine Ahnung. Ich und Theater, wir haben ungefähr so viel zu tun wie China und ich.
Ja, na, es ist nicht politisch, aber es ist einfach Humor und also nichts mit Tanzen und Singen. Wie soll ich das erklären? Also einfach so wie bei euch, der Mittermeier oder wie die da alle heißen. Oder mir fällt jetzt gerade niemand. Kennst du die Gruber, die ist sehr gut, die ist in Bayern.
Ja, also, den Gruber kenne ich, den Mittermeier kenne ich. Wobei ich zwischen Gruber und Mittermeier dann irgendwann noch das Wort Comedy mit einbauen würde. Kabarett verstehe ich tatsächlich sehr ernsthaft. Kabarett hat bei mir mehr oder weniger was mit Gesellschafts- und Politikkritik zu tun. Comedy kennt dann, was weiß ich, die Unterschiede zwischen Mann und Frau und das Einparken in große und kleine Parklücken und all diese ganzen Klamauk.
Genau. Ja,
Da würde ich so für mich unterscheiden. Einer meiner Helden ist ja... jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, deswegen streichen wir das aus dieser Sendung. Schade. Ach, Schramm, Georg Schramm. So, einer meiner Helden ist ja Georg Schramm. Sagt er dir was?
Ja, der sagt mir was.
Der ist denn großartig?
Der ist hervorragend. Das habe ich gesehen, wenn Frauen fragen könnten, habe ich von ihm gesehen.
War das ein Programm von ihm?
Genau, ja, richtig.
Der hat ja leider die Rente eingereicht. Leider. All den finde ich wirklich sensationell. Der zweite in der gleichen Reihe stehende Held für mich ist Volker Pispers. Der hat jetzt wirklich wenig mit Schauspiel zu tun, muss man sagen.
Okay, den kenne ich auch nicht, genau.
Schlichtes Sprachkabarett. Aber wir wollen ja über dich reden. Du bist also Schauspielerin. Ah ja, genau. Du hast mir gerade dein Alter verraten. Du bist 53 Jahre alt. Und ich habe schon angedeutet, wir telefonieren heute international. Du sitzt in einem anderen Land und es kostet nicht viel Fantasie. Man hört es an deiner wunderschönen Aussprache. Du bist nämlich...
Was bin ich nämlich?
Österreicherin. Das musst du selber jetzt einbauen. Das musst du doch wissen.
Also, das muss ich sagen.
Du bist doch gebürtige Österreicherin.
Ja, genau. Ich habe Doppelstaatsbürgerschaft. Österreich und Schweiz.
Oh, Österreich und Schweiz. Kannst du auch Schweizer Mundart?
Nein, nicht. Das ist nicht kein hübscher Dialekt. Nicht hübsch.
Oh, dein Mann weiß, was du denkst.
Ja, der weiß, der spricht auch kein Schweizer Dialekt, genau, aus dem Grund.
Ach so, wirklich, sieht er das selber so auch so? Also man muss wissen, dass er Schweizer ist.
Genau, aber er ist ja auch Schauspieler und er muss ja nicht Dialekt sprechen, wenn er nicht mag.
Du bist nicht irgendeine Schauspielerin, die Glück hatte, dass sie bei Hafenkante mitspielen durfte. Du hast ja Fernsehen gerade eben auch ausgeschlossen. Du hast unter anderem in deiner langen Liste der Engagements eine langjährige Mitwirkung am Wiener Burgtheater, nicht wahr?
Genau, 10 Jahre. Mhm.
Ist doch schon so für die Theaterwelt ein großer Ritterschlag, wenn man dazu nominiert wird, oder?
Richtig, ja. Ja, war so.
Mhm. Woran liegt das?
Ja, weil du musst denken, Am Burgtheater, wir haben 2500 Sitzplätze, es ist immer ausverkauft. Und woran das liegt, ist, dass jeder gute Regisseur und jeder große Schauspieler will eines Tages ans Burgtheater. Und daher, verstehst du, daher ist es so eine unglaubliche Konzentration an Talent und an Begabung, die sich dort findet. Also verstehst, das heißt, du weißt schon, wenn du da hinkommst, dass du einfach mit sehr, sehr guten Schauspielern arbeiten wirst, und da will einfach jeder hin, weil das ist wie beim Tennisspielen, je besser dein Partner, desto besser bist du.
Und das liegt wahrscheinlich in der Tradition des Hauses bedingt, dass das irgendwie, war das mal ein hochherrschaftliches Schauspielensemble oder woher hat das Wiener Burgtheater diesen Ruf, dass da jeder hin will?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, erstens mal ist es die Bühne und das gesamte Haus, was einfach fantastisch und atemberaubend ist. Wir haben 1, 2, 3, 4, fast 5 Ränge, die da raufgehen. Und woher kommt das noch? Sicher auch, dass der österreichische Staat sehr, sehr viel Geld ausgibt und ausgegeben hat, um genau das sicherzustellen, dass die besten Schauspieler hierher kommen nach Wien.
So, und wenn du 10 Jahre zu diesem Ensemble gehört hast, darf ich daraus rückschließen, dass du eine sehr, sehr gute Schauspielerin bist?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also manchmal denke ich ja und manchmal denke ich, ich war gestern bei den Salzburger Festspielen, da habe ich ja auch gespielt, habe ich gestern zugesehen, die anderen, also meine ehemaligen Kollegen, und da habe ich denke, die anderen sind doch besser, oder ich denke, ich glaube nicht, dass ich das so hingekriegt hätte, wie die das gestern hingekriegt haben im Jedermann.
Der Kanal, der uns beide verbindet und wo das ja dann manchmal ganz schnell gehen kann, dass man dann auf einmal miteinander auch zu tun hat, das ist der Glaube. Du bist Christin. Genau. Und ohne dass du es weißt, ich habe dich schon in den 90er Jahren hier und da und dort mal erlebt, beispielsweise bei Pro-Christ-Veranstaltungen. Also ich habe schon lange von dir gewusst. Kannst du das in ein oder in zwei oder in drei Sätzen zusammengefasst, was der Glaube dir bedeutet?
Ja, also das ist so viel, das ist wirklich viel. Manchmal denke ich, das ist mein ganzes Leben, weil das eigentlich das ist, was ich im Moment tue. Also wenn ich zum Beispiel in der Theologischen Hochschule unterrichte, dann hängt das wieder mit dem Glauben zusammen. Wenn ich Bücher schreibe, hängt das mit dem Glauben zusammen. Wenn ich auf der Bühne stehe, hängt das auch mit dem Glauben zusammen. Also das ist einfach so manifest in meinem Leben.
Wie steht das auf der Bühne stehen und dein Glaube zusammen? Wie kommt das zusammen?
Naja, ich bin ja weg vom Burgtheater und ich spiele ja nur noch Stücke, die ich mir selber aussuche oder die ich selber schreibe, so wie beim Kabarett oder Comedy, wie du sagst. Das heißt, ich bin ja nicht mehr verpflichtet, das zu spielen, wofür ich engagiert wurde, sondern ich bin ja selbstständig und ich kann das spielen, was ich wichtig und gut finde. Das ist also völlig anders.
Und du bist in der vorzüglichen Lage, dass du Anfrage nach Anfrage nach Anfrage bekommst, dass du immer auswählen kannst?
Die Stücke, die ich erarbeite, das suche ich mir selber aus, weil es muss etwas sein, was mir im Herzen brennt. Das ist genau das Gleiche wie mit einem Buch schreiben. Ich schreibe nicht Bücher, weil ich so wahnsinnig gern schreibe, sondern es muss etwas sein, wo ich denke, da muss man jetzt Stellung dazu beziehen und da würde ich wirklich ein Jahr investieren, um ein Buch zu schreiben. Und das Gleiche gilt auch für Stück oder für Comedy, für Kabarett. Ich muss mich entscheiden, möchte ich wirklich ein Jahr für dieses Skript investieren? Und das entscheide ja ich. Und ob dich dann die Veranstalter buchen oder nicht, das weiß man ja nie vorher.
Das lässt sich aber ganz wunderbar zurückführen auf meine Frage von kurz davor. Was bedeutet dir der Glaube? Also was ist, ich könnte vielleicht auch nochmal anders fragen, was ist für dich vielleicht der wertvollste Grund deines Lebens?
Ja, genau, der wertvollste Grund. Genauso ist es. Also ich unterrichte zum Beispiel auch an der Hochschule und da sind auch Hochschulen in Heilbronn oder so, die jetzt keinen christlichen Hintergrund haben. Aber ich merke, selbst wenn ich unterrichte da präsentieren, Lampenfieber, stehen vor Menschen stehen und alles, was damit zusammenhängt. Und selbst da, wo es ja kein christlicher Background ist, merke ich, dass das einfach mitspielen muss, weil ohne dem könnte ich meinen ganzen Beruf nicht machen. Ich könnte auch keine Bücher schreiben, weil das ist das, was mich am Leben erhält. Und das ist das, warum ich in der Früh aufstehe und warum ich meine Aufgaben gerne, sehr gerne tue. Und ohne dem, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also es ist für mich, ja, ich glaube, ich könnte es einfach nicht. Ich wäre auch niemals Schauspieler geworden ohne Gott. Also das könnte ich eigentlich, das könnte ich einfach nicht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Schauspieler wäre und nicht gläubig bin, das heißt, alle meine gesamte Kraft und meine gesamte Struktur und alles, was ich bin und habe, müsste von mir auskommen, dann gehe ich einfach zugrunde. Also da bin ich einfach, da bin ich nicht gut genug.
Was ist denn die veränderte Struktur und die veränderte Kraft in dem Ganzen? Das heißt, Ich krieg so ein schwaches Bild vor Augen. Kann ich mir das so vorstellen, dass wenn du auf den Brettern stehst, die die Welt bedeuten, dass du immer auch dich vor Gott performend siehst und zu Gott hin performend siehst?
Ja, es ist ja so, ich kann gar nicht auf die Bühne gehen, ohne zu sagen, so wie es der Adrian Plass gesagt hat, der sagt immer hinter der Bühne, Jesus be right there, und dann klopft er so auf seinen Po, Jesus be right there, und sonst kann ich nicht auf die Bühne gehen, weil ich kann es nicht beschreiben, aber es wäre für mich unendlich viel anstrengender und viel zermürbender und viel freudloser, ja, wenn ich das jetzt alles selber stemmen müsste. Ich kann das einfach nicht alles stemmen. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß, es gibt Menschen, die können das, ich kann es nicht.
Mhm. Wie wertvoll ist es für dich, dass du sowohl die Leidenschaft, Schauspielerin zu sein, mit deinem Mann Erik Werlin teilen kannst, als auch deinen Glauben?
Ja, das ist wirklich unglaublich. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Gerade auch in dem Beruf, wo man ja sehr viel unterwegs ist und sehr viel nicht da ist und mit allen Höhen und Tiefen, dann schreibst du ein Stück und dann arbeitest du 2 Jahre dran und dann bucht das niemand. Ich meine, jemand Außenstehender, der weiß gar nicht, was da alles passieren kann mit dir und vorkommen kann. Und wenn du da natürlich einen Partner hast, der den gleichen Beruf hat, dann ist natürlich das Verständnis 100-mal mehr. Das ist und das mit dem Glauben, also ohne dem, das geht ja gar nicht. Ich meine, ich wäre einfach nicht mehr verheiratet, wenn ich jetzt, also wenn wir nicht gemeinsam auch eine spirituelle Ebene haben, dann, ich weiß nicht, nach spätestens 10 Jahre wechselst du dann den Partner.
Gehst mal so alle Glaubensrichtungen durch, alle 10 Jahre an Partner.
Ja, genau.
Verstehe. Ja. Ja, interessant, das nehme ich mal so als Aspekt mit. Ja. Eva-Maria, du kommst da, auch du wirst nicht dran vorbeikommen. Ich habe einen Fragebogen mit 99 Fragen und ich habe die Anwandlung mittlerweile zumindest, dass ich meine Gäste 2 oder 3 Nummern benennen lasse. Die erste sehe ich gerade, müssen Sie auslassen. Also eine Nummer zwischen 2 und 99. Das Spiel spielen wir 2 oder 3 Mal, je nachdem, wie viel Zeit es jetzt in Anspruch nimmt. Ich stelle dir dann einfach bloß die Frage, die du dir gezückt hast, selber gezückt hast. Und du darfst sie gegebenenfalls, wenn du magst, beantworten. Ich möchte vermeiden zu sagen, du musst es tun. Also bitte deine Zahl.
Nummer 7.
Was liest du derzeit?
Ich lese gerade vom Jürgen Werth das Buch, habe ich gestern angefangen, wo mir jetzt der Titel nicht einfällt. Irgendwas mit aller Anfang ist, ich weiß es nicht mehr, wie der Titel ist. Es handelt davon eben von seinem Übergang vom Berufsleben ins Privatleben.
Aller Anfang ist Werth, raten wir jetzt einfach mal so aufs Geratewohl.
Sowas, genau, sowas.
Es ist natürlich jetzt in aller Öffentlichkeit benannt, ein gutes Buch, nehme ich an.
Natürlich, klar.
Selbstverständlich, ja. Das hätten wir nicht anders erwartet. Welche zweite Zahl rufst du mir zu?
77.
77. Würdest du gerne ins Ausland auswandern? Das ist kurios, einer Österreicherin diese Frage zu stellen. Also aus deiner Sicht jetzt. Ja, es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich komisch an, weil ich ja gerade mit dem Ausland verbunden bin.
Ja, naja, wir haben das wirklich überlegt, weil wir unterrichten auch in Neuseeland und in Australien. Und gerade Neuseeland ist für mich also unbeschreiblich. Die Menschen dort, dieses, also das können wir Deutschsprachige uns ja überhaupt nicht vorstellen, dass es so eine Kultur gibt wie die in Neuseeland. Und da haben wir uns natürlich erkundigt. Aber es ist einfach nicht möglich. Diese Länder, so wie Neuseeland, Australien, sind ungeheuer gefragt. Also da wollen ganz viele hin. Und wenn du da nicht wirklich einen richtigen Haufen Geld mitbringst, dann sind da ganz harte Kriterien. Also du musst unter 30 sein, du musst total gesund sein, du musst einen Beruf haben, das ist das Wichtigste, den man dort braucht. Zum Beispiel Handwerker. Und dort in Neuseeland oder Australien braucht man keine Schauspieler. Und deshalb dürfen wir da immer nur 3 Monate arbeiten. So ist es.
Das heißt, wenn ihr mal nochmal woanders wohnen wolltet, ihr müsstet euch erkundigen, welches Land denn gerade noch auf der Suche nach Schauspielern ist, ja?
Ja, also in Neuseeland und Australien ist das so. Macht ja auch Sinn.
Russland würde mir da spontan einfallen. Da werden immer wieder Schauspieler gesucht. Komm, wir nehmen noch eine dritte Zahl dazu. Es macht Spaß.
Ja? Okay, 50.
Die 50. Was ist deine Lieblingstätigkeit am Computer?
Ich mag gar keinen Computer. Ich finde das so schade, dass wir da nicht auskommen. Weißt du, also ich lese nichts am Computer, ich hab keine E-Books und wie das alles. Ich muss halt meine Korrespondenz machen am Computer und das reicht mir schon völlig. Also ich bin menschenbezogen, weißt? Ich arbeite gern mit Menschen, aber nicht mit Computer.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Auf der Welle surfe ich auch, muss ich wirklich sagen. Schön, ja, dann haben wir also jetzt ein bisschen ein Gefühl zu dir und deiner Person. Ich habe ein Gefühl zu dir und deiner Person. Jetzt wollen wir uns mal unserem Hauptthema widmen. Du hast nämlich ein Buch geschrieben. Ich nehme an, es ist nicht dein erstes Buch.
Genau, ja.
Aber du hast jetzt mal wieder ein Buch geschrieben.
Genau.
Das heißt Schön ohne Aber. Und dann hat es noch einen Untertitel und das weist die Programmatik des Buches an, wie wir von Körperhass zu Körperliebe finden. Und ganz kurz zusammengefasst, da steht auf der Rückseite jetzt, dieses Buch ist eine Schatztruhe wahrer Lebensgeschichten von Frauen und Männern, die lernten, statt antrainierter Lügen über ihren Körper, die Wahrheit über ihren Körper zu glauben. Kommen noch ein paar Sätze, aber ich denke, das reicht uns, um in das Thema zu kommen. Und ich habe mich schon tatsächlich über Wochen auf dieses Gespräch ein bisschen vorbereitet. Und die erste Frage, die mir spontan kam, bist du eigentlich sicher, dass ich der richtige Gesprächspartner über dieses Buch für dich bin? Ja, ich gebe auch noch gleich ein Beispiel dazu. Ich möchte es auch begründen. Also, ich bin 1,75 groß. Ich wiege 95 Kilo. Schlank ist anders. Total überdicklich wäre auch was anderes. Ich fühl mich wirklich okay.
Ja, das Phänomen, das kennt man auch in der Wissenschaft. Also die Selbstwahrnehmung, die weibliche Selbstwahrnehmung ist komplett anders wie die männliche Selbstwahrnehmung. Also da gibt es 100.000 Studien dazu. Für einen Mann ist wesentlich wichtiger, was fährt er für ein Auto, was verdient er. Und im Gegensatz dazu, die Frau, die sich im Spiegel schaut und wie die Studien ja sagen, nur 7% aller Frauen sind mit ihrem Körper zufrieden. 7%. Und diesen Prozentsatz findest du bei Männern nicht. Also bei Männern ist es ja wirklich marginal. Das ist nicht die Zielgruppe für das Buch.
Okay, gut, weil ich hätte jetzt, wenn du das schon so allgemein so bestätigen kannst, ich wäre jetzt sonst noch subjektiv gekommen, dass ich nicht bekennen könnte, dass das in irgendeiner Art und Weise dieses Body-Positivity-Thema ein Thema ist in den Männern, die mich so umgeben und die ich umgebe. Könnte ich jetzt nicht sagen.
Genau, nein, nein, gar nicht. Das sagen alle Studien. Also da gibt es wirklich harte Fakten, dass es Gott sei Dank die Männer nicht betrifft.
Jetzt bin
die
ich
haben
überhaupt
dafür andere Probleme.
Ja, ja, wir haben auf jeden Fall Probleme. Ja, ja, das möchte ich überhaupt gar nicht leugnen. Jetzt könnte ich mir aber, ohne dass ich großartig Experte bin für dieses Thema, könnte ich mir vorstellen, dass das aber in der Frauenwelt anders aussieht, hat durchaus was mit uns Männern zu tun, nicht wahr?
Ja, ja, klar, klar, genau, genau. Also das ist ja ein jahrhundertelanges Problem, was wir da besprechen. Also das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, ja.
Können wir das mal kurz ein paar Sekunden lang vertiefen? Warum hat euer spezielles, wenn ich das mal so pauschal sagen darf, Frauenthema dennoch etwas mit uns Männern zu tun?
Ja, also mittlerweile weiß man auch von der Gehirnforschung, dass das einen enormen Einfluss hat, wie der Vater den Körper der eigenen Tochter, wie soll ich sagen, benennt oder einschätzt oder wie soll ich sagen, beurteilt, wenn zum Beispiel der Vater, wenn das Mädchen in die Pubertät kommt und der Vater bestärkt sie darin, dann nimmt das Mädchen eine ganz andere Entwicklung, als wenn, das habe ich vor 2 Wochen jemanden getroffen, da war der Vater Pastor und sie war gerade mal 12 und hat sehr große Oberweite gekriegt und der Vater hat zu ihr gesagt, jetzt zieh dir wenigstens immer eine Jacke an, damit man das nicht sieht. Und was ich damit sagen will, ist, dass ab dem Moment hat sie begonnen, einfach ihren Körper abzulehnen, weil sie hatte eine sehr enge Beziehung zum Vater, wie die meisten Töchter übrigens. Und wenn dann vom Vater so etwas kommt, dann hat das tatsächlich in der Körperwahrnehmung eine Auswirkung.
Okay, das höre ich jetzt natürlich aus eigener Betroffenheit nochmal sehr genau.
Genau.
Den ersten Gedanken, den ich gerade spontan hatte, als du die Beziehung Vater-Tochter benanntest, war, ich könnte es nicht glauben, dass so viele Töchter von ihren Vätern, ausgerechnet von ihren Vätern, den entscheidenden Impuls zu ihrer, ja, zu ihrem Körperhass bekommen haben.
Ja, ja, es ist eigentlich absurd, aber es scheint da irgendwas angelegt zu sein, dass die Frau sich sieht in den Augen des Mannes und der erste Mann ist nun mal der Vater.
Und dann später mit Heranwerdung oder Heranreifung, mit Erwachsenwerdung, bezieht die Frau ihren Körperwert, ja, woher denn? Also von dem Spiel vor dem Mann, also zumindest genau, in der heterosexuellen Ausrichtung?
Ja. Da geht es ja dann weiter, ne? Also spätestens in der Pubertät und heute natürlich noch viel, viel mehr mit Facebook und Instagram, wo ja ganz eindeutig geurteilt wird, ob die arme 13-Jährige jetzt hübsch ist auf dem Foto oder ob sie scheiße aussieht. Das ist ja
furchtbar.
Weißt du, wie ich meine? Das ist ja heute noch wesentlich brutaler als zu unserer Zeit. Ja.
Um ein bisschen Fleisch an Knochen zu kriegen, das ist eine deutsche Redewendung. Ich weiß gar nicht, ob die in Österreich geläufig ist. Also um es mal ein bisschen konkreter zu machen, ich darf das auch in dieser Offenheit ansprechen, weil alles sowieso im Buch beschrieben worden ist von dir und geoutet worden ist. Du bist selbst Betroffene vom Körperhass und du erzählst sehr offen, warum es dein Thema ist und wie es zu deinem Thema wurde. Kannst du das für unsere Sendung auch mal kurz zusammenfassend machen?
Man glaubt ja immer, man ist die Einzige. Das ist falsch. Deshalb musste ich dieses Buch schreiben, weil wir haben ja gerade gehört, es sind 7% der Frauen, die mit ihrem Körper zufrieden sind. Aber trotzdem glaubt man diese Lüge, man sei die Einzige. Und das, was ich jetzt erzähle, ist, ich bin kein Einzelfall, sondern das ist eigentlich das Normale für eine Frau. Dass zuerst mal das, bei mir das Problem begonnen hat, dass meine Mutter heute würde man sagen, magersüchtig ist. Damals hat man gesagt, dass sie extrem diszipliniert und schlank war und immer Größe 34, also das ist das Maximum, das ist eigentlich eine Kindergröße. Und da ist natürlich der erste Eindruck, was für Frauen in der Familie vorkommen. Gibt's da Schönheitsideale in der Familie? So fängt es ja schon mal an. Und dann kommt natürlich der zweite Schritt. Wie ich erzählt habe, die Beziehung zum Vater. Wie sieht der Vater, was ist das Frauenbild vom Vater? Und dann spätestens in der Pubertät kommt natürlich dann das große Thema, wie bin ich in den Augen eines anderen Mannes? Und da entscheiden sich ja ganz viele, wie soll ich sagen, Wegkreuzungen, ja. Gehe ich jetzt links oder rechts? Und wenn man dann nachliest in dem Buch Schön ohne Aber, da sprechen ja ganz, ganz viele, erzählen ja ihre Geschichte. Und da findet man immer so einen Knackpunkt. Ab dem Moment, ist jetzt egal, ob es die Judy Bailey ist oder ob es die Christina Bruderek ist, da gibt es immer so einen Moment, wo man beschließt, man mag seinen Körper nicht und man wird jetzt seinen Körper in diese oder jene Richtung verändern. Also bei fast allen Geschichten kommt sowas vor, wo du plötzlich beginnst, deinen Körper zu bekämpfen.
Das kann früher sein oder später. Geschichten heißt, das muss ich mal kurz dazwischen kommen, Geschichten heißt, du erzählst in deinem Buch Geschichten, also eine ganze Menge Geschichten von Frauen, denen dieses Thema bewusst wurde und die dann entschieden haben, sich diesem Thema zu stellen. Mal auch in die negative Richtung, aber möglichst in die positive Richtung. Richtig?
Die erzählen selber ihre Geschichte. Ja. Also die dürfen aus ihrer Sicht schreiben, wie hat sich's entwickelt, warum hat sich's in die Richtung und was hat ihnen, das ist ja jetzt der wichtigste Punkt, was hat ihnen geholfen, da wieder rauszukommen? Das ist der wichtigste Punkt. Mein Gott, ja, die Geschichten hat man schon tausendmal gehört, aber es ist trotzdem sehr beruhigend zu sehen, wer da alle in dem Buch schreibt und die das alles durchlebt haben.
Ja, durchaus mutig, ne? Also zumindest jetzt mal im christlich-kirchlichen Feld durchaus bekannte Persönlichkeiten. Judy Bailey hast du benannt, Christina Bruderek kommt drin vor, einige andere kommen drin vor. Also es ist ja ziemlich mutig. Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen?
Bitte.
Wenn 93% der Frauen betroffen sind, kannst du mir da mal verraten, warum so viele Frauen, also ich habe ja keine Zahl, aber ich sagen wir mal im Bild gesprochen, ebenfalls 93% der Frauen zu sogenannten Frauenzeitschriften greifen und sich ewig und drei Tage ein sogenanntes Schönheitsideal unter die Nase reiben lassen?
Ja, gell, das ist wirklich interessant. Ich denke, das ist, weil sich die Frauen erhoffen, hier ist der Tipp, der mir helfen wird, meinen Körper umzustrukturieren. Man hat ja festgestellt, das ist ja absolut absurd, du kannst jede Frauenzeitschrift jedes Monat bestens verkaufen, wenn das Wort vorkommt, Diät und Abnehmen auf der Titelseite. Und dann ist vollkommen wurscht, auch wenn nur eine Seite zum Thema Abnehmen dasteht, ist egal. Wichtig ist, es muss auf der Titelseite stehen und es muss irgendwas mit neu sein oder schnell und das Wort Diät und Abnehmen. Und damit kriegst du schon mal deine Käuferinnen. Also ich finde es ja genauso furchtbar, aber so ist es.
Zumal in jeder solchen Zeitschrift, pauschalisiert wieder gesagt, immer auch irgendein Bericht von einer Frau, die ehemals glänzend dastand, aber jäh abgestürzt ist, drin enthalten ist. Oder ein Bericht von einer Frau mit enthalten ist, die sich unters Messer legte, aber leider eben nicht mehr perfekt rauskam. Also das ist doch eigentlich, wenn man das von der Metaebene sich anschaut, völlig hirnverbrannter Schwachsinn.
Ja, okay, aber jetzt möchte ich zur Verteidigung auch mal sagen, warum kaufen Männer Autozeitschriften oder Computerzeitschriften? Ich meine, die haben ein Auto zu Hause und einen Computer. Warum muss ich da jedes Monat über die neuesten Computer oder den neuesten Auto hören? Also, weißt du, wie ich meine? Das ist einfach so ein Wunderpunkt.
Der Frage kann ich mich ganz einfach nähern, weil das mich tatsächlich nicht betrifft, aber ich verstehe das Prinzip deiner Rückfrage. Mir geht es ja auch nicht darum, wenn ich die Frage so prägnant, pointiert, zugespitzt äußere, dass ich irgendeine Wertung reinbringen möchte, sondern einfach nur ich möchte etwas auf den Punkt gefragt wissen und selber auch verstehen. Also es ist ja ein Phänomen. Ich möchte eine Männerperspektive noch hinzulegen und vielleicht tut die Ehrlichkeit in diesem Thema ja gut. Ich meine, wir Männer, wenn wir in Arztpraxen sitzen, also Männer wie ich zumindest, greifen ja auch zu dieser Zeitschrift, sonst wäre ich nicht in der Lage, darüber Auskunft zu geben. Ich kaufe sie mir nicht, aber die Bunte, die Gala und wie sie alle heißen, also vor allem die beiden, weil die meisten prominenten Berichte und Bilder haben, die lese ich gerne oder die blätter ich gerne durch. Also ich glaube nicht, dass ich da großartig was lese. Und ich glaube, aus dem simplen Antrieb, aus der Welt der Stars und Sternchen irgendwas mitzubekommen, vermutlich mit der unterschwelligen Erwartung, dass es da da spannender zugeht als in meinem eigenen Leben und B, weil die hübsch aussehen.
Ja, ja. So,
und ich vermute, das ist ein Beitrag, den ich zu eurer Frauenempfindung als Mann beitrage, oder?
Ja, genau, genau. Wie entscheidend ist für eine Frau das Aussehen, um Karriere zu machen? Wie entscheidend ist es für einen Mann, das Aussehen, um Karriere zu machen?
Erstens wahrscheinlich sehr und zweitens wahrscheinlich weniger.
Richtig. Ja, ist das vollkommen ist egal, wie der VW-Boss aussieht. Ist egal, wie der VW-Boss aussieht. Wenn die Zahlen stimmen, dann ist es egal, ob der 20 Kilo zu viel hat.
Aber bei der Frau muss das Aussehen zu den Zahlen hinzu noch stimmen, ja, würdest du sagen?
Ja, noch dazu, ja, weil sonst kommt sie ja gar nicht in die Führungsetage und das ist ja eines der Sachen, die ich an Deutschland liebe, ist, dass es möglich ist, dass eben eine Angela Merkel, die wirklich kein Schönheitsideal ist, dass das für sie kein Hindernis war. Das finde ich großartig.
Ja, bis heute ist mir ein Rätsel, wie diese Frau an die Macht gekommen ist, muss ich mal wirklich sagen. Also und damit spiele ich nicht auf ihr Aussehen an, sondern ist mir wirklich ein Rätsel, wie die das gemacht hat. Wie die einen Stoiber weggebissen hat, einen Schäuble auf Distanz, ja gut, der hatte Kacke an den Hacken. Also ist mir trotzdem ein Rätsel, auch wie die sich so lange halten konnte mit Inhaltslosigkeit.
Ne? Ja, okay.
Ich glaube, Corona hat sie gut gemanagt, aber sonst bin ich kein großer Merkel-Freund. Das dürfte klar geworden sein.
Also ja. Politisch erlaube ich mir keine Einschätzung, weil dazu ist es zu weit weg. Ja,
ja, ihr habt als Wahlvolk auch mit Herrn Kurz euch an genug abzuarbeiten, würde ich aus der Entfernung vermuten. Ja.
Absolut richtig. Wir haben genug Probleme.
Ja. Geh doch bitte mal zurück in deine Geschichte. Mach es mal persönlich. Dieses Thema kommt so nah an dich. Wir haben von deiner Mutter gehört, mit ihrer eigentlich Kinderkonfektionsgröße, mit ihrer Magersucht, so würde man heute sagen, hast du gesagt. Wie ging deine Geschichte weiter?
Ja, ich bin dann im Internat aufgewachsen und das ist ja dann auch meistens so ein Knackpunkt, wenn du nicht bei deiner Mutter oder bei deinem Vater aufwächst. Dann, wie soll ich sagen, dann suchst du dir ja andere Maßstäbe, an die du dich halten kannst. Und natürlich, ich bin im Mädcheninternat gewesen und natürlich war mit 13, 14 nicht so interessant, also am allermeisten interessant, werde ich einen Freund kriegen, wie kriege ich einen Freund, was für Wege gibt es, damit ich da auch, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit erziele. Und das kriegt man ja als Mädchen relativ schnell mit, was entscheidend ist, damit du als Mädchen eine Aufmerksamkeit von einem Jungen kriegst.
Genau. Und da in dieser Zeit fällt man Grundsatzentscheidungen, nehme ich an, ne?
Genau, genau.
Und welche das hast du gefällt?
Meine Grundsatzentscheidung war, dass ich gesagt habe, ich werde meinen Körper so lange disziplinieren und im Griff kriegen, sodass ich dann am Ende tatsächlich so aussehe, wie ich aussehen muss. Nämlich schlank und dünn und tolle Haare, trotz allem tolle Haare, tolle Zähne und einfach in dieses Schönheitsideal reinpassen. Das war wichtig.
Und der gesunde Satz an dieser Stelle wäre, ich möchte so aussehen, wie ich aussehen möchte.
Ja, das geht ja gar nicht.
und nicht, wie ich muss. Das ist doch der Unterschied.
Ja, genau.
Und unter dieser Muss-Voraussetzung aussehen zu müssen, wie du aussehen musst, bist du erwachsen geworden.
Genau, ja.
Das ist wirklich eine Perspektive, die wir Männer, ich würde behaupten, Ausnahmen bestätigen Regel, aber die wir nicht kennen. Also ich schließe jetzt mal von mir auf fast alle anderen. Genau. Ich kenne es wirklich so nicht.
Absolut nicht. Also das sagt ja auch das sagt die Gehirnforschung, das sagt die Statistik. Für einen Mann ist es zum Beispiel, für eine Frau, wenn du sie fragst, was fahren sie für ein Auto, dann sagt die Frau ein rotes. Ja. Wenn du einen Mann fragst, was fahren sie für ein Auto, dann sagt der Mann, ich kenne mich mit Auto nicht aus, aber der sagt irgendwie mit Audi T4 irgendwas. Ja. Weil das einfach einen ganz anderen Stellenwert hat für die Identität des Mannes.
Ja, oder in meinem Fall ein Nissan Micra oder sowas. Genau.
Ja,
Dann bist du also in deinen 20ern hast du gelebt, in deinen 30ern. Ich mach mal jetzt so weiter und du sagst Stopp. An welcher Stelle kam für dich eine Veränderung? Du hast in deinen 20ern gelebt, du hast in deinen 30ern gelebt, du hast in deinen 40ern gelebt. Eva Maria, du bist 53. Mhm. Wann kam denn für dich die Veränderung?
Du meinst ins Positive oder ins Negative?
Ins Positive.
Aber das hat ewig gedauert. Das ist ja schlimm. Ich meine, es ist absurd, aber du brauchst nicht glauben, ich bin nicht die Einzige. Also ich bin da in sehr, sehr, sehr guter Gesellschaft von den Frauen, wo das ewig dauert, bis sich das wieder umdreht. Also da befinde ich mich in sehr guter Gesellschaft, weil ich habe ja geheiratet, da war ich 19 und da müsste man doch sagen, weißt du, da müsste man doch sagen, dass diese Komponente Mann vielleicht dann irgendwann mal nicht mehr das, der Hauptfokus ist, ob ich jetzt den Männern gefalle oder nicht.
Ja, ja, ja.
Das ist ja dann wirklich tatsächlich schon wieder zweitrangig. Tatsache ist, das Buch heißt ja vom Körperhass zu Körperliebe. Tatsache ist, man ist mit seinem Körper nicht glücklich und man will ihn auch nicht so haben, wie er ist. Und das kann sich ewig lang rumziehen. Meine Großmutter, mein liebster Mensch auf dieser Erde, die ist mit 85 gestorben und hat im Hospiz gesagt, jetzt bin ich endlich so dünn, wie ich immer sein wollte. Mit 85. Ach.
Oh, ja. Meine Güte.
Und ich sage dir, Martin, das ist keine Ausnahme, das ist sogar Standard. Im Gegensatz zum Mann, wo der jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der hat in Amerika, USA, nicht Taylor, auf alle Fälle hat er CNN und alle großen Networks gegründet und besessen, also super. Fernsehen und Radio. Turner hat er geheißen. Und der kriegt mit 85 die Auszeichnung Man of the Year. Und er geht rauf ans Mikrofon, ans Pult und sagt, I hope, are you happy now, Daddy? Also bist du jetzt glücklich? Güte. Bist du jetzt zufrieden mit mir? Der Vater ist schon längst tot. Und das war mit 85. Was ich damit sagen will, für einen Mann spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Und für
das
uns
stimmt.
Frauen, ja.
Das stimmt. Es ist die Leistung. Das Gebaute, das Erreichte, das Gemachte, das Geschaffene.
Richtig.
Das stimmt.
Richtig, richtig. Und für uns Frauen haben ja Beziehungen schon auch einen anderen Stellenwert. Also das ist so. Also man weiß auch, dass eine Frau sich wesentlich weniger daran misst, was sie verdient.
Ja, aber ein Unterschied würde es dann doch noch geben, ne? Während die Frau sich am Mann ausrichtet in ihrer Körperfrage, richtet sich der Mann in seinem Leistungsvermögen ebenfalls am Mann aus, oder? Wenn ich dir ja, jetzt richtig. Zugehört habe. Ja, er richtet sich nicht genau. An der Frau aus.
Richtig, nein, macht er nicht.
Wobei genau. Ich aus mir heraus sehr den Impuls kenne, dass ich von meiner Frau am besten täglich dreimal gelobt werden möchte für alles das, was ich hier zu Hause mache. Ich sag mal vom Müllbeutel wechseln im Badezimmer bis hin zum Dacheindecken des Neubauschuppens oder so.
Ja, das brauchen wir alle. Das brauchen wir alle. Das ist vielleicht universal.
Okay, das ist also geschlechterübergreifend. Und was ist jetzt mannspezifisch irgendwie das Lebenswerk und irgendwie den Vater zufriedenstellen?
Ja, wie hoch ist der Turm, den ich gebaut habe? Und ist der höher, der Turm? Und auch muss auch so einen gewissen Ewigkeitsaspekt haben. Also der Turm muss ja so groß sein, dass er sogar den Mann noch überlebt. Also so, dass sogar die nächste Generation sagen wird, Billy Graham hat das und das gemacht. So groß muss der Turm schon werden.
Ja, fröhliches Leben dabei. Das heißt, nach all deiner eigenen Arbeit, dazu muss ich dich ja gleich überhaupt noch befragen, wie ist eigentlich deine Geschichte dann weitergegangen, nach all deiner eigenen Arbeit, nach deiner Recherche, nach deinem Suchen, gibt es da eine Botschaft, die du nicht nur den Frauen zusprechen kannst, sondern gleich allen Menschen, geschlechtsunabhängig?
Jetzt unabhängig von dem Thema Körper, meinst du?
Ja, weil wir ja gerade eine interessante Parallele zum Mann hingefunden haben. Oder machen wir es mal einen Schritt einfacher. Was ist denn die befreiende Botschaft gewesen, auf die du entdeckt hast in deiner eigenen Entwicklung, in deiner eigenen Arbeit, auf deiner eigenen Suche?
Ja, da hat mir eben sehr die Gehirnforschung geholfen, um zu verstehen, was da alles vor sich geht, wie zum Beispiel die verzerrte Wahrnehmung. Der Mann stellt sich vom Spiegel, hat 20 Kilo Übergewicht und sagt, passt. Die Frau steht vom Spiegel, hat 10 Kilo Untergewicht und sagt, ey, ich habe schon wieder eine Fettfalte hier. Also ich habe einige Freundinnen, die praktizieren das immer noch, die haben also wirklich Untergewicht und die sitzen im Bikini da und sagen wirklich noch immer, schau dir mal meinen fetten Bauch an. Okay, also das ist jetzt die eine Seite, aber was dahinter steckt, ist schon auch, das gilt für Mann und Frau, wie kann ich Selbstfürsorge, also wie kann ich Körper, Seele, Geist, wie kann ich wirklich Selbstfürsorge betreiben und mich um Körper, Seele, Geist auch kümmern und auch Zeit dafür investieren, wie gehe ich mit mir selbst um, denn das heißt ja, wie ich mit mir selbst umgehe, gehe ich dann natürlich auch mit den anderen um. Also dieser Umgang mit sich selbst, vielleicht der Mann eher in Richtung Erfolg, Geld und gefragt sein und 365 Tage. Ich kenne viele Männer, gerade im christlichen Bereich, die sagen, sie sind 365 Tage des Jahres im Einsatz, ja, und auch ganz wenig zu Hause. Und das ist also schon der Beweis dafür, wie gefragt der Mann ist. Und dass man da mal den Mut hat, das mal zu stoppen, in dem Sinn, dass man sagt, okay, und was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig und was ist jetzt für mich eigentlich der Kern von dem Ganzen?
Mhm. Und da, ja? Also der erste Schritt wäre, sich das Thema bewusst machen, sich die Fragestellung bewusst machen, dass man betroffen ist von deinem Thema, vom Thema, über das du geschrieben hast, das du auch aus deinem Leben herkennst. Was ist der zweite Schritt?
Und zuerst mal das Erkennen, wo ich gerade stehe und dann den Mut zu haben, auch mal Dinge zu machen, die eigentlich, wie soll ich sagen?
Hat das was mit Selbstsuggestion zu tun? Also wenn mein Inneres Nein. mir sagt, du bist hässlich, dann sage ich mir, du bist schön? Nein?
Nein, nein, das habe ich auch zuerst gedacht. Ich nenne das positive Denken. Das hat einen großen Nachteil. Ich mache ein praktisches Beispiel. Wir haben noch gelernt in der Schauspielakademie. Vor 30 Jahren haben wir noch gelernt, hinter der Bühne zu stehen und zu sagen, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig. Das ist also, was du nennst, Selbstsuggestion. Du lachst. Oder positives Denken. Heute weiß man, Gott sei Dank, in der Gehirnforschung, das funktioniert nicht. Denn dein Körper weiß ganz genau, du bist nicht ruhig.
Und denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten.
Ja, das weiß man heute, das geht nicht. Und in meinen Augen, okay, wenn das für die Frauen funktioniert, alles gut und schön, aber in meinen Augen funktioniert das auch nicht mit dem Körper, dass du dich vom Spiegel stellst und sagst, ich bin schön, ich bin schön. Also ich finde das einfach ein Schmarrn. Wie gesagt, bei mir hat das nie funktioniert. Sondern da müssen dann schon andere Wege gefunden werden, wie ich an meinen Körper rankomme und wie ich den anders erleben kann, außer im Spiegel. Ich muss ja den Körper anders erleben dürfen. Und da gibt es ja ganz viele Wege, die man einschlagen kann. Und bei mir hat also zum Beispiel enorm viel geholfen, allein schon in der Schauspielschule, die täglichen Atemübungen, dass man zuerst mal einen ganz neuen Zugang kriegt zu seinem Körper. Okay, wie fühlt sich denn das an, wenn ich jetzt vollständig ausatme? Also nicht flach atme, sondern vollständig ausatme und vollständig einatme. So sind wir als Menschen eigentlich geschaffen. Aber du brauchst nicht glauben, ich würde mal sagen, 80% der Menschen, die du so triffst, sind sogenannte Flachatmer. Also die atmen nicht vollständig aus und auch nicht vollständig ein. Und die Frau kann ja gar nicht vollständig einatmen, weil dann würde nämlich die Taille ein Problem kriegen und der Gürtel ein Problem kriegen. Also wird die Frau sowieso ganz schnell, also spätestens mit dem 12., 13. Lebensjahr zum Flachatmer und hat eine reine Brustatmung. Und das hat natürlich, man glaubt es nicht, das hat enorme Auswirkungen auf alle deine Organe, auf dein Gehirn, auf deine Stimme. Also erst wenn du es ausprobierst, merkst du, was da alles drin steckt. Zum Beispiel im Ausatmen.
Jetzt mal ganz, flach, niveaumäßig gefragt, so spontan. Ja? Tue ich meinen Töchtern einen Gefallen, wenn ich die alle zum klassischen Singen in den Chor stecke, wo man eben Bauchatmung lernt und gar nicht anders kann, als entsprechend zu atmen und zu singen und den Körper wahrzunehmen? Und damit etwas Positives verbindet, also das verknüpft sich ja für den Rest des Lebens. Ich muss da gerade spontan dran denken, weil ich war nämlich Chormitglied im Hamburger Knabenchor, bis ich 14 Jahre alt wurde und in Stimmbruch kam. Dann war diese Karriere natürlicherweise beendet. Ich weiß, wovon du redest, wenn du von Bauchatmung sprichst und wenn es darum geht, dass man in der Taille noch spürt, dass man eingeatmet hat und dass man aus der Tiefe heraus seinen Ton und sein auch sein Körperbewusstsein rausholt.
Ja.
Das heißt, wir müssen eigentlich, also wenn man dieser These folgt, in der Atmung positive Erfahrungen machen und positive Bilder mit der Atmung und mit dem Körperbewusstsein so früh wie möglich verbinden.
Also das Ziel ist, auch von diesem Buch schöpfungsgemäß zu leben. Ja, schöpfungsgemäß, und das gilt aber auch für die Männer, schöpfungsgemäß. Wie ist der Mensch geschaffen? Zum Beispiel der Mensch, jedes Gelenk des Menschen ist für Bewegung geschaffen. Der Mensch ist für Bewegung geschaffen und nicht für Sitzen. Der Mensch, wie geschaffen ist, ist kein Sitzmensch. Jedes Gelenk ist geschaffen zum Bewegung. Gelenksflüssigkeit wird nur ausgeschüttet, ausschließlich in Bewegung. Verstehst du? Und das ist so ein Schlüssel, zu schauen, Moment, wie sind wir eigentlich angelegt als Menschen? Wie ist mein Körper eigentlich angelegt? Eigentlich ist er so angelegt, dass der wirklich, so wie zu Jesu Zeiten, wie man weiß, hat Jesus jeden Tag mindestens 30 Kilometer zurückgelegt, an manchen Tagen wesentlich mehr. Ja? Aber das wäre schöpfungsgemäß. Und das würde aber bedeuten, dass ich vielleicht auf einen oder anderen Erfolg, jetzt für den Mann gesprochen, verzichten muss.
Weil ich dafür sitzen muss.
Weil du hast dir vorgenommen, dass du zum Beispiel eine Stunde täglich einfach deinem Körper die Möglichkeit gibst, sich zu bewegen.
Ja, ich wollte nachher noch Rad fahren. Das ist der geeignete Zeitpunkt, um das zu bekennen. Okay, dann haben wir aber salopp gesagt beschissene Zeiten, ne? Für ein positives Körpergefühl.
Nein, ich glaube wirklich, dass es eine Grundsatzentscheidung ist. Also ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, Eva Maria, wenn es nicht möglich ist, dass du eine Stunde täglich, das muss ja nicht in einem Stück sein, das kann ja 4x15 Minuten sein. Eva Maria, wenn es nicht möglich ist, dass du eine Stunde täglich in der Natur verbringst, dann ist irgendetwas ganz, ganz faul in deinem Leben.
Verstehe. Okay, gut. Also erstens Thema erkennen, zweitens neue Erfahrungen mit dem Körper machen, andere Erfahrungen mit dem Körper machen, den Körper in Bewegung bringen. Das wissen wir ja auch aus der Psychologie, dass ein bewegter Körper glücklicher ist und dass eine depressive Absolut. Seele sich bewegen sollte, an die frische Luft gehen sollte. Absolut. Was kommt dann?
Und dann kommt natürlich das große Thema von der Gehirnforschung. Wie kann ich meine Gedankenwelt gesunden lassen? Also das braucht ja Zeit und Fokus und Hingabe, dass ich mal schaue, was passiert eigentlich den ganzen Tag mit meiner Gedankenwelt? Was sind so die Hauptgedanken, um die ich mich drehe in meinem Leben? Und da wünsche ich mir sehr... Da wünsche ich mir ganz oft, dass ich denke, es würde einfach so gut tun. Zum Beispiel kommt das Beispiel vor in dem Buch, ich nenne das Hintergrundradio. Das ist ein Ausdruck von Dr. Caroline Leaf, Gehirnforscherin. Die sagt, dass wir alle, währenddem ich jetzt mit dir spreche, Martin, und du mit mir, läuft noch so ein Hintergrundradio, was werde ich heute essen, was werde ich heute trinken, was werde ich heute anziehen. Also ganz komische Dinge, die da im Hintergrundradio laufen. Und dass wir da mal bewusst werden, was wir eigentlich den ganzen Tag vor uns hindenken. Weil das beeinflusst tatsächlich den Tag.
Du scheinst dich ja da irgendwie verändert haben zu können in deinem Hintergrundradio, in deiner Selbstbeeinflussung. Das würde ich dann ja doch schon auch Selbstsuggestion nennen. Ne? Wie hast du das denn gemacht? Also wie hast du das denn geschafft? Wie bist du denn an diesen Kanal rangekommen?
Ja, gute Frage. Ich habe, also es geht nicht schnell, das muss ich gleich vorweg sagen. Es ging gar nicht schnell, sondern es war wirklich ein Weg mit kleinen Schritten. Und also wie gesagt, ich würde sogar behaupten, dass es für mich 10 Jahre gedauert hat. Aber was ich damit sagen will, ist, auch die hoffnungslosen Fälle, so wie ich, können diesen Weg gehen. Auch wenn es lange dauert, das ist nicht schlimm. Wichtig ist nur die richtige Richtung. Und bei der Schlacht der beiden Gehirne, wie ich es nenne, in dem Buch, das handelt davon, wir alle haben einen Präfrontalkortex. Das ist derjenige, der zuständig ist fürs vernünftige Tun, aber auch für das, was wir nennen würden, die Wahrheit. Ja, ich nehme ein ganz konkretes Beispiel. Die Wahrheit ist doch zum Beispiel, dass mich nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Da sind wir uns doch theoretisch einig, oder?
Da sind wir uns einig, ja.
Naja, das wäre der Präfrontalkortex oder wie manche Gehirnforscher auch sagen, das wahre Selbst. Das wahre Selbst, interessanterweise, weiß ganz viel, wie zum Beispiel, wir wissen, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Wenn jetzt aber im Gehirn angesprochen wird, die Amygdala, das Alarmzentrum, und sich das einschaltet, und das schaltet sich immer ein, sobald du dich in irgendeiner Form bedroht fühlst, dann kommt der Präfrontalkortex im Normalfall nicht zum Zug. Ich mache es mal praktisch. Also,
ja, ich glaube, ich bin aber ganz gut mitgekommen, ja? weil ich diese Theorie unter leicht veränderten Voraussetzungen kenne, dass ein bestimmter Bereich des Gehirns, das eigentlich vernünftig und sachlich denken kann, ausgeschaltet bleibt, solange der Körper, also solange ein bestimmter Teil des Gehirns glaubt, der Gesamtorganismus müsse verteidigt werden, weil eine Gefahr besteht.
Genau.
Dann setzt der Reflex ein und der Instinkt des Höhlenmenschen, genau. der auf den Baum springen muss, weil der herannahende Säbelzahntiger eine Gefahr darstellt.
Genau, ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, du wurdest als Kind verlassen und kein Vater, keine Mutter und bist im Heim gelandet. Und 30, 40 Jahre später sagt dein Mann, er geht jetzt pilgern nach Assisi, er weiß noch nicht, wie lange er geht, aber er geht einfach von Florenz nach Assisi. Und dann, wenn du nicht weißt, was sich im Gehirn abspielt, dann kann es dir passieren, dass du in dem Moment so ein Flashback hast und das Alarmzentrum in deinem Gehirn dir sagt, Katastrophe, er wird mich verlassen. Und was dann alles abläuft an
Kennen wir doch.
Ja, an Mustern. Also da kommt ein Muster nach dem anderen. Und das Gleiche ist ja auch in Bezug auf dein Körpergefühl, wie lebe ich mit meinem Körper, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit meiner Seele um. Das sind Dinge, da muss ich mir schon Zeit nehmen, bewusst zu werden, okay, was läuft jetzt hier wirklich ab?
Genau, und das kenne ich jetzt aus meiner eigenen Geschichte. Die hat mit Körperpositivity erstmal nichts zu tun, sage ich mal spontan und salopp. Aber die hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Also ich musste zum Beispiel überhaupt realisieren, dass ich gar nicht so selbstbewusst bin, wie ich auf mich selber jahrzehntelang den Eindruck machte. Ich habe mich also selber schön an der Nase rangeführt. Und bis das dann in den letzten paar Jahren eigentlich erst so Stück für Stück aufpoppte, merkte ich auf einmal, dass die inneren Botschaften schon immer da waren, von mir nur immer falsch gedeutet wurden. Und neu erlernte Deutungsmuster halfen mir, diese ewig gleichen Sätze, die ich mir selber innerlich zurief, neu zu verstehen. Und da kam auf einmal ein ganz anderes Ergebnis bei raus. Und jetzt höre ich sehr viel deutlicher und genauer hin, wenn sich diese Stimmen melden. Und ich darf Ihnen sagen, ihr habt nicht recht. Ihr habt nicht recht. Ich habe allen Grund, selbstbewusst zu sein, freundlich zu, über mich selbst zu denken, freundlich mit mir selbst zu sein und deswegen aber auch freundlich zu anderen Menschen zu sein, weil ich nichts mehr zu befürchten habe.
Richtig.
Also jetzt springe ich an auf das, was du erzählst, weil ich denke, so, jetzt kapiere ich, was da passiert. Und ist das jetzt im Thema der Frau, im Körperempfinden der Frau genau das, was du meinst?
Das ist genau das, was ich meine. Wir haben das gespeichert, die Muster, schaust im Spiegel und sagst, mein Gott, bin ich fett. Stimmt überhaupt nichts, hat nichts mit der Realität zu tun. Aber da dann dahinter zu kommen, okay, wie können diese beiden Gehirnteile sich miteinander unterhalten, sodass beide Gehirnteile zufrieden sind, jetzt bildlich gesprochen.
Es dürfte doch, liebe Eva-Maria, kaum eine Frau geben, die nicht daran interessiert ist, aus dieser Falle rauszukommen, wenn sie sich im Zuhören unseres Gespräches darin ertappt hat. 220 Seiten warten auf sie, wenn sie schön ohne Aber erschienen im SCM-Verlag kauft. Zusätzlich kann man sich im Internet auf YouTube kurze und längere Videos mit Statements von dir dazu anschauen. Wenn man sich auf den Weg machen möchte, kann man sich von dir inspirieren lassen, von deiner fast grenzenlosen Offenheit in diesem Buch plus vielen, vielen weiteren Lebensberichten von Dutzenden von Frauen und zwei Männer, wie ich gesehen habe.
Richtig. Ich habe mehrere Männer gefragt, aber es hat sich niemand getraut.
Also im Fortsetzungsband wäre ich dabei.
Wärst du dabei?
Ja, wäre ich dabei. Wir müssen noch eine thematische Zuschreibung finden, aber ich schreibe dir gern was.
Richtig. Also was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Also mein Ziel war ja von Anfang an eine Bewegung. Ja, dass so etwas kann eine Bewegung werden innerhalb der Frauen. Und deshalb habe ich auch die DVD dazu gemacht, weil ich mir so erhoffe, gerade ob es jetzt ein Frauenkreis ist oder Frauenfrühstück, egal, ja, oder Hauskreis, aber dass man wirklich sich gemeinsam als Frauen, dass wir uns auf den Weg machen. Und deshalb gibt es auch für Leute, die jetzt nicht gern 220 Seiten lesen, gibt es auch die DVD dazu.
Also auch wenn ich am Anfang getönt habe, ich bin nicht betroffen, ich unterstütze das voll und ganz, und zwar weniger, weil ich irgendwie so eine gönnerhafte Haltung gegenüber Frauen hätte, was ja auch ein bisschen grenzwertig ist, sondern weil ich mich zuletzt in diesem Gespräch jetzt wiedergefunden habe in dem Thema, nur halt auf einer anderen Schablone. Also was es bedeutet, von uralt Botschaften über einen selber, die einem nicht bewusst waren und trotzdem haben sichtbar und körperlich leiden lassen, frei zu werden. Das bringt so unglaublich viel Lebensqualität mit rein und so viel Befreiung, dass man vor Freude weinen könnte, und zwar drei Tage am Stück.
Ja, und zwar so viel Energie plötzlich frei wird für den Alltag. Das kostet ja ungeheuer viel Energie, frisst dir das weg, dieses falsche Denken, weißt? Ja. Und plötzlich hast du das Gefühl, so, jetzt kann ich endlich losstarten.
Ja, also herzliche Empfehlung zu dem Buch. Eva-Maria, wir sind lange am Ende unserer Sendung angekommen, also schon vor 13 Tagen ungefähr. aber es war so spannend, dir zuzuhören, deswegen sind wir in die Verlängerung gegangen. Ich danke dir sehr herzlich, dass du jetzt und heute zur Verfügung standst, zu sprechen und Auskunft zu geben über dein Buch, über dein Leben in dieser großen Offenheit, und ich wünsche dir alles, alles Gute da drüben zwischen den Bergen.
Dankeschön, ebenso.
Herzliche Grüße nach Österreich und bis bald.
Bis bald, danke.
Und hier nochmal kurz und komprimiert das Wichtigste zuletzt ans schwarze Brett gehämmert. Das Buch meines heutigen Gastes heißt Schön ohne Aber, wie wir von Körperhass zu Körperliebe finden. Erschienen ist es im SCM Verlag, kostet 20 Euro und ist überall dort erhältlich, wo Bücher erhältlich sind. Diese Angaben verlinken wir auch mit der Ausgabe dieser Sendung im Social-Media-Bereich. Der Podcast deines Herzens heißt Wunderwerke, der Podcast. Und der braucht einen Schulterschluss mit dir. Wir geben uns Mühe und produzieren gute Sendungen. Und du gibst uns Geld in Form einer Spende, was du geben kannst und was du geben magst. So würde der Schulterschluss aussehen. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann folge uns auf wunder-werke.de/spenden und gebe uns, was dir diese Sendung wert war. Uns ist jede Sendung durchschnittlich etwa 600 Euro wert, nur mal so als Richtwert. Jetzt haben wir kurz vor Weihnachten. Mal gucken, ob wir da nochmal eine Wunderwerke-Skype-Sendung zusammengeklöppelt bekommen. Nächste Woche erst einmal erscheint ein neuer Scott und Gott, der auch nicht von schlechten Eltern ist. Aber Wunderwerke-Skype geht in jedem Fall weiter. Ob in diesem oder dann auch im nächsten Jahr, darauf wird Verlass sein. Danke fürs Zuhören, alles Gute und Gott segne deinen Advent und deine Weihnacht. Ciao.